And now, time for some amusing and human experiments.
When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer
makes us see the difference between
right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
four drinks.
Guck, guck, wir sind's, der Thekencast. Wir sind zurück und ich weiß, ich werde vermutlich ein bisschen komisch klingen. Das liegt daran, weil ich gerade im Urlaub bin, aber weil meine Kollegen, Kolleginnen mich quasi angebettelt haben. Lieber Stu, bitte, bitte, bitte. Ja, lass uns ein Teil deines Urlaubs sein, habe ich gesagt. Na, schöne Lieben, wir nehmen den Thekencast auf, wenn ich im Urlaub bin. Das ist für mich kein Problem. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt nicht mein normales Headset, nicht Headset, Technikset. Ihr wisst, was ich meine. Es ist ja auch egal. Hallo Kühne, hallo Schucki, hallo Theresia.
Hallo Stu.
Hallo Stu.
Hallo.
Ich glaube aber, Stu, hallo. Die Geschichte war ein bisschen anders. Hast du nicht extra reingeschrieben?
Ich hab's auch anders in Erinnerung,
hast du nicht in unsere Gruppe reingeschrieben? Ich bin im Urlaub, lass uns auf jeden Fall da aufnehmen.
Ich will
das
mal was
kann ich mir nicht vorstellen.
Ich wollte heute ins Kino.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich wollte heute ins Kino und hab wegen euch verpasse ich Red Heat im Kino.
Lieber Küche, wir wollten heute ohne dich aufnehmen und verpassen das jetzt, weil du hier bist. Also von daher.
Ne? Ist Red Heat der Film, wo Arnold Schwarzenegger den heißen Stein in die Hand nimmt?
Ja. Ja.
Ihr habt's gehört, auch Schucki ist wieder mit dabei. Man kann nicht alles haben.
Ah.
Aber ich glaube tatsächlich, ich bin mir unsicher, wie Kollege Kühne und die Theresia den heutigen Film finden werden. Aber ich weiß, und ich bin mir sehr sicher, dass Schucki und ich, was den Film Adams Äpfel betrifft, eine relativ gleiche Meinung haben. Hoffe ich zumindest.
Ich dachte ja, du folgst mir auf Letterboxd.
Ja, Mann, ich
dachte, du folgst mir auf Letterboxd und dass du dir anschaust, was ich mir da angucke, dass dich interessiert,
richtig,
wie ich Filme bewerte.
Ich weiß, wie Kühne ihn fand.
Gott, ich ahne Schlimmes. Okay. Ich ahne Schlimmes.
So, ich fange jetzt mit dem Alkohol jetzt schon an. Das bringt doch nichts. Also Kinder, ich habe hier eine Flasche Radler Gösser und ich habe noch eine halbe Flasche Rotwein. Ich weiß nicht, was für ein Rotwein ist. Das ist ein Bio-Rebe Merlot 2003. Den gab es heute zum Essen. So.
Moment, der ist ja schon geöffnet.
Ja.
Darf man schon geöffnete Sachen hier trinken?
Sag mal, ich habe nie was dagegen gesagt.
Könntest du noch mal das Glas in die Kamera reinhalten?
Ich habe ihn schon. Ich habe
also,
mein Kommentar
auf Teelicht. Ja, okay. Ein Kelch. Ja.
Prost.
Zum Wohl.
Ach ja, Schucki, mach mal weiter.
Okay, also ich habe mich nicht vorbereitet. Und dann war heute Sonntag und ich hatte keine Lust, zur Tanke zu gehen, deswegen dachte ich, ich mache was Spontanes. Ich habe bei meinem Nachbar geklingelt und habe gemeint, hast du ein Bier für mich? Und mein Nachbar, der ist ausgerüstet, der hat mir in die Hand gegeben, einmal Wildbräu Grafing, das ist das Helle, ein urbayerischer Biergenuss. Und das Spannende ist wohl, dass im Deckel befindet sich entweder eine Niete oder der Bär, dann muss ich den irgendwie wieder zurückgeben, weil mit 10 Bären gibt es einen Kasten. Oder ein lustiger Spruch. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was da drin ist. Moment. Und da steht, besser geht's heute nicht. Naja, so.
Mein Gott,
das ist ein lustiger Spruch.
Das war aber der lustigste Spruch, den ich seit langem gehört habe.
Ja, da haben sich die Bayern sehr bemüht.
Dafür schmeckt das Bier.
Ja.
Sehr lecker. Okay. Bild.
Wunderbar. Bevor jetzt der Kühne dran ist, überlasse ich die Bühne kurz Theresia, weil der Kühne muss sich, glaube ich, in der Zeit auch mindestens 8-mal durch seine Haare fahren. Bitte, Theresia.
Ja, okay, also ich weiß nicht, wie es bei Kühn ist, aber ich habe mich durchaus mit der Filmauswahl und dem Bierauswahl beschäftigt. Deswegen gekommen wow. Mir. Ja. ich habe zum einen es ist zwar in Deutschland gebraut, es ist eine dänische Marke, ein Carlsberg.
Sehr gut.
Und zur großen Überraschung, weil es geht ja um Äpfel, also habe ich mir einen Apfelsider geholt. Und auch noch die Dose, wo ein Apfelbaum mit drauf ist.
Stark.
Das großartig. Kenn ich vorbildlich.
Stark.
Wirklich.
Besser geht's nicht.
Stark.
Ja. Ich sag mal so, ich habe eine Theorie. Äpfel sind ja grün. Grün sind auch Flaschen von Brinkhoffs Nummer 1 und Feldteams. Aber egal. Kühne, was kredenzt du heute, lieber?
Ich will's nicht erzählen. Also wir sind jetzt hier an einem Punkt angelangt, wo mir Also anders. Wir nehmen auf und ich war gerade noch beim, also ich habe Paddle Tennis jetzt ausprobiert und wusste jetzt nicht, dass wir so lange diesen Court haben. Und hatte Frage, jetzt,
was hast du ausprobiert?
Paddle Tennis nennt sich das.
Kenne ich
gar nicht. Okay, kenne ich nicht. Aber gut.
Und auf jeden Fall
wird schon so sein.
Wollte ich danach noch schnell Bier kaufen, weil mir heute Morgen erst eingefallen ist, dass ich dafür ja auch Bier brauche. Und dann hatte ich dann aber nochmal schnell zu Hause angerufen und gefragt, Schatz, was Bier? Da sagt sie, ja, wir haben noch im Vorratsschrank, da stehen noch was und auch im Kühlschrank schon kalt. Ich sage, yes. Also bin ich nach Hause gefahren, habe meine Sportsachen aufgehangen, habe mich auf diesen Podcast vorbereitet, mental und geistig, bin an den Kühlschrank gegangen, hab mir die Bierflaschen angeguckt. Es ist von der Marke Bitburger, ja. Ich habe aber gegebenenfalls jetzt einfach zwei kalte 0,0 alkoholfreien Bitburger Flaschen hier neben mir stehen. Und ich bin nicht stolz drauf.
Man muss aber auch sagen, wir nehmen an einem Sonntagabend auf. Das ist also sehr vernünftig, was du eigentlich machst.
Ja, ich habe aber immer...
Trotzdem Idiot.
Ich habe immer gesagt, wenn jemand nicht irgendwas Alkoholisches getrunken hat, wollte ich ihn eigentlich rausschmeißen. Man kann ja auch mal Internas von hinter den Kulissen erzählen. ja, ich werde jetzt ein... Die 0,0, die prangt auch sehr, sehr groß auf dieser Flasche. Ja.
Deine Verlobte wollte dir einfach was Gutes tun. So, genau, und ich hatte vorher auch noch was vergessen. Entschuldigung.
Ja, trink du erstmal, bei mir wird's nicht so der Genuss, denke ich mal.
Was ich nicht sehen kann, mit welcher Genüsslichkeit der Kühn sich gerade das 0,0 Bitburger, er hört gar nicht auf zu trinken.
Oder ab das sei das aber gut.
Ja, und mit Alkohol.
Und mit Alkohol, Kühn, ja.
Wir haben ein Problem.
Und sogar mit noch nicht mal sehr wenig, der hat 4,5%.
Oh, okay, das wird lustig heute.
Ich gebe zu, dieses alkoholfreie Bitburger schmeckt richtig gut. Ich bin schockiert von mir selbst.
Ich auch.
Neue Horizonte.
Ja, vielleicht.
Ich habe mal ein alkoholfreies, irgendein alkoholfreies, wenn mir getrunken ist, das hat schrecklich geschmeckt.
Ja, darauf war ich auch vorbereitet. Ich weiß auch gar nicht, warum wir alkoholfreies hier haben. Aber nun. Schmeckt noch einem Schluck.
Interessant.
Okay. Also, auch zwei.
Ich bin bereit.
Es muss ja weg.
Ihr Lieben, wir haben Adams Äpfel geguckt. Wir wollten eigentlich ursprünglich Scarface mit Pacino gucken, aber weil der blöde Herr Kühne mit der lieben Miriam, liebe Grüße, vor kurzer Zeit ein Movie für uns gemacht hat, gehört gerne rein, dachten wir uns, so dachte ich mir, ist jetzt auch blöd, hier doppelt Scarface zu machen beim Movie Break. Deswegen habe ich mich relativ spontan umgeschieden ist auch ein schönes Wort.
Wie viel Wein hattest du zum Essen?
Gute Frage. Ein Gentleman schweigt und bin
ich. Okay, gut.
Wie voll war die Flasche vorher? Wie leer ist sie jetzt?
Du kannst dich noch daran erinnern.
Aber ich habe mit meiner Mutter getrunken.
Du kannst dich noch daran erinnern, was das letzte Mal passiert ist, als du eine Pulle Wein gesoffen hast, ne?
Nicht mehr. Das sollte mir so decken.
Ist
eigentlich der panische Podcast mittlerweile online?
Gut, dass du es ansprichst. Ich würde ihn gerne mal online sehen, ja?
Ja.
Ich hatte jetzt einen anderen Film im Kopf, wo irgendwie du und ich irgendwie betrunken waren und jetzt habt ihr die ganze Zeit gestritten.
Ja, da war auch mal was.
Gut, wir haben jetzt schon mehrere gemacht, also.
Aber welcher war das denn, wo der Stu zum Schluss so betrunken war?
Also Stu, du unterbrichst jetzt schon Sätze, um was zu trinken. Komm voran, Junge.
Also. Den Film, den wir heute besprechen und der ja schon sehr prominent im Titel steht, ist der dänische Film Adams Äpfel aus dem Jahre 2005. Eine Komödie und ich sage es direkt, ich würde diesen Film in meine Top 10 der besten Komödien aller Zeiten setzen. Damit ist schon mal ist bei mir schon mal so gesetzt, wie gut ich den finde. Ich weiß, Schucki hat den schon gesehen. Ich weiß, Kühn hat ihn noch nicht gesehen und für Theresia war es auf jeden Fall die Erstsichtung. Deswegen spare ich mir bei Theresia mal ganz noch schon die Frage, wann sie zum ersten Mal geguckt hat und wie auf sie wirkte. Aber Kühne, wann hast du Adams Äpfel zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Ja, vor 10 Tagen. Ich glaube tatsächlich gut, in der Zeit, Schucki. Ich bin da noch gar nicht fertig. Ich glaube ja, dass ich die erste halbe Stunde von dem Film mal gesehen habe. Und zwar, wir denken an die Zeiten der VCD zurück, an der die Video-CD. Und da hatte ich den, glaube ich, mal, habe den angefangen zu gucken. Aber warum auch immer, irgendwann war der, also ich weiß nicht, ob die CD kaputt war, ich habe ihn nicht zu Ende geguckt. Also ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und hatte den auch damals, ich glaube auch, so zu jung kann ich nicht gewesen sein, aber ich fand den damals gar nicht so gut, dass ich jetzt sagte, ja gut, dann gucke ich mir den jetzt irgendwie nochmal an oder so. Aber ich würde mal sagen, die Erstsichtung kann man schon jetzt für den Podcast, ja. Kann ich auch schon sagen, wie ich ihn fand. Oder nicht?
Bitte, wie wirkte er damals auf dich?
Er wirkte vor 10 Tagen.
Vor 10 Tagen. Nüchtern, wie jetzt.
Äußerst spaßig. Wobei, ist spaßig das richtige Wort bei diesem Film? Ich kann es nicht sagen.
Ja.
Ist schon, also, ja. Er ist sehr böse. Also, der ist wirklich, ich weiß, was du meinst, das ist wirklich eine fantastische Komödie. Ja.
Dein Sohn ist spastik. Nein, also dazu muss ich nicht. Weil, also, das meine ich jetzt ohne, also, ich meine es komplett ernst, es interessiert mich vor allem, was Schucki zu dem Film mittlerweile sagt, weil Schucki, das kann man ja verraten, ist ja mittlerweile auch Vater geworden. Und vielleicht sieht man so einen Film wie Adams Apple als Vater noch ein bisschen anders. Aber Schucki, jetzt erstmal, wann hast du Adams Apple zum ersten Mal gesehen? Wie wirkt der damals auf dich? Und wie kommen deine VCDs zu kühlen?
Also, ich habe Adams Apple im Kino gesehen.
Jetzt bin ich neidisch. Jetzt bin ich neidisch.
Bam. Diese Kunstpause war extra für die Reaktion von Stu, denn ich habe ihn damals im Kino gesehen. Und ich muss sagen, er hat mich damals, ich habe den total gefeiert und hat mich umgehauen. Und ich habe den seither 9 Mal gesehen, habe ich festgestellt. Ja. Und ich liebe ihn. Und Top 10 Komödien kann ich nur unterschreiben. Und möchte da kurz noch sagen, dass ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich habe erst Dänische Delikatessen gesehen und deswegen Adams Äpfel im Kino. So war der Grund, weil die sind sehr nah beieinander, finde ich, vom Humor. Und also,
das ist auch ein grandioser Film.
Ja. Ja, genau. Deswegen, ich bin ganz bei Stu in diesem Fall.
Das wird ein gruseligerer Podcast, als ich mir gedacht hätte. Okay, dann, Schucki, du als der Experte.
Wieso willst du Theresa nicht fragen, wie sie ihn fand?
Darf ich jetzt nichts mehr sagen?
Ja, ich weiß doch, wann hast du ihn zuletzt gesehen und wie wirkt er damals auf dich, also vorgestern?
Ich möchte diese Frage nicht beantworten.
Jetzt ist sie beleidigt. Toll, Stu. Toll. Die war so gut vorbereitet und jetzt ist sie beleidigt.
Es tut mir leid. Theresia.
Ohne meinen Anwalt sage ich nichts.
Theresia. Wann hast du Adams Apple zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich? Und es ist vollkommen egal, ob es erst gestern war oder vielleicht vor 10 Jahren.
Ich habe ihn zum ersten Mal, glaube ich, vor knapp einer Woche gesehen und er wirkte verstörend. Also er war schon lange auf meiner Liste, auf meiner Watchliste. Aber ich muss sagen, also ich habe auch nichts gegen schwarze Komödien, aber der Film war schon, also ich finde es schön, dass ihr den alle toll findet und so witzig findet, aber ich fand den nicht so witzig.
Oh.
Dö-dö-döm.
Okay. Ja. Hot Take.
Also ich fand ihn halt schwierig. Also ich muss sagen, ich habe wirklich Probleme so mit der ersten, so die erste Stunde war echt irgendwie, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, die sind alle irgendwie mega strange und das ist ziemlich überdreht. Und die letzte halbe Stunde war dann wieder okay.
Okay, wir machen hier mal erstmal ein Cut, weil wir vielleicht Zuhörer, Zuhörerinnen haben, die immer noch dabei sind. Danke, Leute, ihr seid tapfer. Die nicht wissen, was Adams Apple genau ist. Ich kann sagen, Adams Apple ist ein Film aus dem Jahr 2005 von Anders Thomas Jensen, der dem von Schuck schon erwähnten Dänischen Delikatessen unter anderem auch gemacht hat. Die Hauptrollen spielen Ulrich Thomsen als Adam und Mads Mikkelsen als Landfahrer Ivan. Und worum es genau geht, das kann euch jetzt der Schuck mal erzählen.
Es ist immer der Schuck. Am Ende ist es immer der Schuck. Okay.
Der macht's ja vom Besten, ne?
Egal, was ich sage, egal, wie ich es zusammenfassen werde, Stu wird es noch mit irgendwas ergänzen. Also, worauf ich hinaus so ist, Adam ist ein Neonazi, der zu dem Pfarrer Ivan aufs Land kommt, in einer Art der, ich nehme an, Rehabilitation, ihr wisst Bescheid, und dementsprechend soll er dort, sich bessern. Und Pfarrer Ivan hat so seine eigene Art und Weise, mit den Leuten umzugehen und sucht erstmal ein Ziel zusammen mit Adam, was sie denn machen könnten, was ein Ziel von Adam sein könnte. Und dann beschließen sie, dass Adam einen Apfelkuchen backen soll. Und zwar mit den Äpfeln von dem schönen großen Apfelbaum, der vor der Kirche wächst. Und im weiteren Verlauf des Filmes stellt sich heraus, das ist gar nicht so ein leichtes Unterfangen, denn der Teufel prüft sie. Oder ist es doch eher Gott? Am Ende ist es so, dass eben verschiedene Plagen und verschiedene Probleme kommen, die sozusagen Adam daran hindern, einen Apfelkuchen zu backen. Und im Großen und Ganzen lernen wir dabei eben auch Ivan besser kennen und die anderen ja Menschen, die dort bei Ivan irgendwie in dieser, was auch immer das ist, leben und sozusagen von ihm mitbetreut werden. Unter anderem Khalid, der früher Tankstellen ausgeraubt hat, und Gunnar, der mal ein großes Tennisast war. Genau. Und Gunnar, der ein großes Tennisast war und dann dem Alkohol verfallen ist. Und ja, so lernen wir diese Leute kennen, und wie sie miteinander interagieren, ist unfassbar witzig.
Ja, das finde ich auch. Vielen Dank. Das war eine sehr hervorragende Synopsis. Ich kann da leider nichts weiter hinzufügen.
Ich schon.
Außer, dass Ivan bei Predigten immer so einen lustigen Kranz um den Hals hat. Das hättest du erwähnen können, aber gut. Kühni, jetzt sage ich schon, ich wollte Schucki sagen und sage Kühni.
Also
Kühnchen, Kühnemann.
Ich glaube,
was willst du ergänzen?
Ja, also ich finde, der Kern des Films ist ja eigentlich auch, dass der Pfarrer, das sollte auf jeden Fall erwähnt werden, der ist ja verdammt gutgläubig. Also er möchte ja in allen Situationen, die passieren, immer das Beste sehen und sieht das ja eher als irgendein Zeichen Gottes und verschließt ja wirklich die Augen vor der Realität. Und das macht ja, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil des ganzen Films. Das hätte man erwähnen können. Schuck, bin dir nicht böse? Vielleicht bin ich etwas enttäuscht.
Aber Kühne, wenn du den Film gesehen hast, dann weißt du doch, dass es nichts bringt, jetzt irgendwie Anschuldigungen zu machen. Ja? Wenn dich jemand schlägt, halt ihm auch die zweite Wange.
Willst du das auch diskutieren? Ja? Willst du das auch diskutieren?
Was zur Hölle war das für ein Film? Nein.
Was sagt denn?
Also, was ich halt an Adams Äpfel liebe, ist halt einfach, das ist für mich eine der Paradedisziplinen in Sachen schwarzer Humor, weil der Humor ist wirklich schwarz. Er macht sich teilweise auch so ein bisschen über die Situation und auch die Figuren lustig, aber er bleibt trotzdem auf so einer Ebene, dass mich die Figuren wirklich interessieren. Also ein schönes Beispiel ist, es kommt später noch die von Paprika Steen gespielte Sarah dazu. Das ist eine Alkoholikerin, die schwanger ist und jetzt Angst hat, dass ihr Kind wegen dem Alkoholismus halt eben vielleicht fehlgebildet auf die Welt kommt. Und allein die Szene, wie die denn das erste Mal mit diesen Leuten zu tun bekommen, diese Szene, wenn Adam diese Kekse holen soll, ich finde das so großartig. Weil auf der einen Seite ist diese Situation also für sie absolut furchtbar, ja, und das glaube ich ja auch, aber so als Außenstehender ist so, weißt du, da sitzt diese arme Frau und schüttet diesem Pfarrer ihr Herz aus und er guckt nur auf diesen Teller und denkt so, das sind aber zu wenig Kekse. Es ist halt großartig. Schucki, würdest du vielleicht mitgehen, wenn ich sage, Adams Äpfel ist so eine Art von Komödie, die lässt sich recht schwer erklären, sondern es ist so eine Art von Film, guck ihn dir an und wenn du ihn toll findest, dann wirst du ihn abgöttisch lieben und wenn du da nicht reinkommst, kommst du nicht rein. Aber bei mir fällt es echt schwer, diesen Film Leuten, die ihn nicht kennen, adäquat zu beschreiben. Wie würdest du es versuchen, wenn du musstest?
Ja, also es ist ein sehr skurriler und bizarrer Humor. Mhm. Und was ich unfassbar witzig gerade finde, ist, möchte ich nur kurz sagen, während wir hier live aufnehmen, schreibt mir gerade mein Neffe, hat mir gerade just in diesem Moment geschrieben, ich sehe, dass du Adams Äpfel auf Letterboxd 4 von 5 Sternen gegeben hast. Ich habe den damals in der Oberstufe in Rallye geschaut und fand ihn sehr abgedreht. Kannst du mir erklären, warum der so gut sein soll? Also,
das war nicht dein Neffe, das war Theresia.
Nee. Gehackt. Nein, also pass auf, das Ding ist, es treffen hier immer Situationen aufeinander, die so urkomisch sind, weil eben das eine komplett ernst gemeint ist und das andere überhaupt, aber es überhaupt nicht ernst genommen werden kann. Und die einzelnen Personen so unglaublich unterschiedlich sind und mit ihren Eigenheiten sich perfekt reiben. Also, ja, suchen wir mal nach einem Beispiel. Also, ich meine, allein wenn der Pfarrer zu dem Neonazi Adam reingeht, ja, und Adam hat einfach ein Foto von Hitler an der Wand. Und dann kommt er rein und sagt, gut aussehender Mann, dein Vater. Dann ist das so, fump. So wie wir Ivan kennengelernt haben, war das kein Scherz. Wie wir Ivan kennengelernt haben, meinte das vollkommen ernst. Aber es haut dich einfach weg, weil du das überhaupt nicht erwartest, dass das so reinkommt. Und dass er erstmal immer alles trocken ernst meint. Und dann eben in anderen Szenen man eben aber genauso merkt, dass er überhaupt nicht zuhört. Ja, sondern einfach nur so Floskeln von sich gibt. Das ist was unglaublich, finde ich auch, Demaskierendes für Umgangsformen, wie wir sie haben. Also zum Beispiel erzählt der vollkommen besoffene Gunnar mit der besoffenen Sarah, reden sie darüber, dass sie sich für die Tiger einsetzen wollen, weil die Tiger sind bedroht und davon gibt's nur ganz wenige. Und dann labern die einen Stuss darüber. Und was ist der Kommentar vom Pfarrer, der sie so irgendwie unterstützen will, aber irgendwie auch das Thema jetzt beenden will? Einfach so, ja, so Tiger können ganz schön hoch springen. Das ist so vollkommen Banane. Es hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Er redet vollkommen an diesen Menschen vorbei. Und das zeigt dieser Film so schön. Das sind Situationskomiken, für die man einfach, es ist super schwer, wie bei jeder Situationskomik, es ist super schwer, es wiederzugeben, sodass andere drüber lachen können. Aber in der Situation selber kann es, wenn man genauso sozusagen, ich sag mal, ein Gespür dafür für Mads Mikkelsen und diese, also die Rolle, die er spielt als dieser Pfarrer Ivan, der alles so ernst meint, aber auf der anderen Seite eben so neurotisch und bescheuert ist in mancher Hinsicht, hat das ein unglaubliches komödiantisches Potenzial und das schöpft er voll aus.
Ich finde es halt auch total cool, weil Adam kommt halt an und das Erste, was wir sehen, er steigt aus diesem Bus aus und kratzt den Bus so mit so einem Schlüsselanhänger. Ne? Also der Film setzt sehr auf Symbolismus, aber auf eine sehr einfache Art von Symbolismus. In den ersten 3 Minuten ist dir klar, Adam ist ein Arsch. Punkt. Was ich aber total interessant finde, ist, Adam, so gehe ich davon aus, ist es gewohnt, dass man vor ihm Angst hat. Und jetzt kommt er in diese Gemeinschaft, nenne ich es mal, und keiner hat vor ihm Angst. Keiner. Also klar, Gunnar muckt mal Mann hier und da ein bisschen, ja. Aber zum Beispiel Ivan, es ist alleine die Situation, die sitzen da im Auto und Ivan hört sich Take That's How Deep Is Your Love an und es ist ihm scheißegal, dass neben ihnen gewaltbereiter Neonazi sitzt. Oder es gibt ja auch Situationen, wo Ivan sein Spiel so weit treibt, dass ja Adam echt ausrastet und ihn verprügelt. Und wir reden hier nicht von einer Backpfeife, wir reden hier wirklich von also richtig brutalen Schlägen, dass Adam auch Zeit seines Lebens eine krumme Nase haben wird. Aber auch das finde ich, also ich finde, wie der Film mit den Figuren umgeht, finde ich sehr grandios, weil er ist gar nicht darauf aus, dir jetzt einfache Antworten zu geben. Es ist kein Film, wo jetzt irgendwie gesagt wird, das ist aber schlecht, was du machst. Nee, dieser Ivan ist halt offen für alle und durch seine eigene Geschichte aber auch teilweise fast schon ein bisschen blind für alles, was um ihn umgeht. Also der Khalid zum Beispiel sagt dir, der war früher Tankstellenräuber, aber du erfährst relativ schnell, ist er immer noch, ja? Oder hier der Gunnar, der kleptomanisch auch ist und alles klaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Das sind so viele tolle kleine Szenen, aber auch so kleine Nuancen drin, die sind mir früher gar nicht aufgefallen. Je öfter ich den Film gucke, desto mehr fällt mir da auf. Ich weiß zum Beispiel noch, tut mir leid, weil jetzt hier mehr andere. Aber es gibt ja auch so eine Szene, wo einer, der aus der Gemeinschaft, dieser Paul oder Paul heißt der, der Paul halt Nord stirbt. Knapp. Und dann ist halt Ivan an seinem Sterbebett. Und dann erfährst du halt so, dass Paul halt eben früher wahrscheinlich im KZ gearbeitet hat. Und ich bin immer noch baff, wie der Film damit umgeht, weil es ist schwarzhumorig, es ist auch ein bisschen, ja, provokativ, aber es ist immer noch, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich reg mich darüber nicht auf. Schuck, was willst du sagen?
Ja, es ist perfekt, weil dieser Film eben auf verschiedenen Ebenen funktioniert. In dieser Szene, als Paul Nordkap stirbt, das ist der Typ, der im KZ Menschen umgebracht hat, da liegt er da und er weint. Er weint, weil er bereut, was er getan hat. Und das meint der Film komplett ernst. Nebendran ist der Neonazi Adam, der ihn anschaut und checkt, dass der das gerade bereut. Und das vielleicht sein Bild erschüttert. Weil auf der einen Seite war er ja voller Ehrfurcht nach dem Motto, der hat das gemacht damals, der war echter Nazi so ungefähr. Aber dann erlebt er, wie dieser alte Mann am Sterbebett alles bereut, was er getan hat. Und das macht was mit Adam. Und das ist die Ebene, auf der er ganz ernst ist und deswegen sich nicht drüber lustig macht. Und dann kommt Ivan rein und sagt, ach komm, wir haben alle mal einen schlechten Tag gehabt, wegen sowas lassen wir uns doch nicht die Erbsen verhageln oder die Suppe verhageln. Das ist total, also vollkommen, er ist so neben der Spur in dieser Art und Weise sozusagen alles gut reden zu wollen, dass es natürlich, es ist unglaublich witzig, aber es macht sich nicht darüber lustig. Es macht sich nicht darüber lustig, weil die Trauer von diesem alten Mann und was das mit Adam macht, bleibt noch immer komplett ernst. Aber wie Ivan drauf reagiert, weil Ivan eben so unglaublich eigen und die Dinge verkennt, ist, macht es das halt so extrem lustig. Und ich möchte noch kurz sagen, damals im Kino war der, ich sag mal, Moment, wo das der ganze Saal gebrüllt hat, war, erst kommt die Szene, wie Adam ihn verprügelt, dass er wirklich so richtig verprügelt wird und es kommt ein Seufzen neben mir von irgendeiner älteren Dame, die sich dachte, was schaut sie hier eigentlich so? Es ist ja echt brutal, wie viel der geschlagen wird. Und als er dann reinkommt und einfach nur sagt, also ich gehe jetzt mal ins Krankenhaus und lass mich hier verarzten, könnt ihr bitte noch das und das aufräumen und da schauen? So ungefähr. Diese Szene, da hat der ganze Saal gebrüllt, weil er so reinkommt nach dem Motto, es ist überhaupt nichts passiert. Ja, ich wurde vollkommen vermöbelt, mein Gesicht ist brei, aber ich gehe jetzt mal ins Krankenhaus und ihr kümmert euch bitte um den Herd, dass der aus ist, so ungefähr.
Allgemein, wie er echt so auf so Gewalteruption reagiert. Also nicht auf sich selbst. Ich sage nur, wenn der Kater Lampard erschossen wird, dann argumentiert er ja auch so, ja, der Kater war schon alt, der hatte genug vom Leben, der hat sich freiwillig in die Kugel
geschmissen. Ja, genau. Der hat sich in die Kugel geschmissen. Ja, also ich gebe euch die Punkte schon auch alle. Und ich bei dem einen oder anderen Gag muss ich auch lachen. Aber irgendwie, also ich hatte trotzdem irgendwie Probleme, die Rolle Ivan zu verstehen. Weil ich eben auch mit dieser Keksszene, ich habe immer gedacht, er ist irgendwie so kurz vorm Austicken. Gleich irgendwie springt er irgendwie den anderen an und wird irgendwie voll gewaltig. Ich habe immer damit gerechnet, weil ich irgendwie echt Schwierigkeiten hatte, ihn irgendwie zu greifen. Weil immer, wenn er auch irgendwie, er war schon auch sehr bestimmend. Also wo er dann auch festgelegt hat, du willst jetzt einen Apfelkuchen backen, dann musst du jetzt auch auf den Apfelbaum aufpassen. Der war da schon immer sehr forsch. Und ich muss auch sagen, diese Krankenhausszene, ich fand das jetzt nicht lustig. Ich fand es eher so, also dafür, dass du Pfarrer bist und dem jetzt irgendwie hier dort beistehen sollst, bist du ganz schön kalt zu dem. Sagst, naja, wir haben alle mal einen Scheißtag. Fand ich schon jetzt irgendwie hart. Und das hat es jetzt mir auch irgendwie schwer getan, halt so diesen Zugang zu dem Film zu finden, aber irgendwie hat mir das irgendwie auch verhindert, dass ich jetzt irgendwie den, ja, wie soll ich sagen, also dass der Film halt das in mir auslöst, was er bei euch irgendwie macht. Also ich hatte da echt teilweise meine Schwierigkeiten.
Ich kann das aber verstehen.
Ich kann das schon nachvollziehen, Entschuldigung, Kühne, bitte.
Ich habe jetzt einfach 10 Minuten nichts gesagt, weißt du, und jetzt unterbrichst du mich auch noch.
Ich habe es gemerkt.
Willst du jetzt hier rummeckern oder was Konstruktives beisteuern zum Podcast?
Ja, also ich kann das schon verstehen, was Theresia meint. Und ich hatte am Anfang auch ein paar Probleme mit dieser Figur. Aber These, ich glaube, ich weiß, warum Ivan so ist. Steht Ivan gegebenenfalls symbolisch für Jesus?
Keine Ahnung.
So, weil er hält immer die andere Wange hin, ne? Er geht erstmal immer vom Guten aus. Er leidet für seine Leute, die dort arbeiten. Ich glaube, Ivan soll sich Jesus darstellen und symbolisieren. Und deswegen.
Das kann sein. Ich meine,
ja, sag mal.
Was ja im Film auch rauskommt, ist, dass Ivan ja auch wirklich viel gelitten hat in seinem Leben. Also, genau. Es kommt ja nachher raus, was der alles schon miterlebt hat in seinem Leben. Und es ist ja so viel und so krass, dass es ja für mich fast schon eine Art von Komik hat. Weil es ja immer noch einen draufsetzt. Ich würde ihn jetzt nicht als Jesus bezeichnen, aber natürlich hat der Film nicht ganz klare christliche Sachen drin. Also hier das Buch Hiob ist ja sehr wichtig. Ne?
Ich würde sagen, er ist ja Hiob, weil er mir diese Hiobsbotschaften gedacht.
Ja, ja. Was ich aber viel interessanter finde, jetzt herauszufinden, ist Folgendes. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen interner ausplaudern. Ich glaube, vielleicht wissen das nicht viele, aber der Max ist ja im medizinischen Sektor beruflich tätig. Max, du als Arzt, sei ehrlich, wie viel Arzt aus Adams Äpfel steckt in dir? Weil dieser Arzt ist halt einfach großartig, weil er ja wirklich, also der ist, glaube ich, das größte Arschloch von allem, ohne dass er es merkt. Und alleine am Ende, also wir spoilern hier natürlich eins durch, am Ende verlässt er die Klinik, weil Ivan halt den Gehirntumor überlebt hat. Und das ist ja auch scheiße.
Ich bin ein Mensch der Wissenschaft. Das hat damit nichts zu tun. Also lass mich kurz sagen, eine Sache, die man vielleicht sagen kann. Es gibt in der Medizin immer diesen Punkt, dass man, wenn man über schwere Diagnosen spricht, dann ist man immer sehr vorsichtig. Will sozusagen nur, wenn eine Diagnose festgelegt ist, wenn man die gesichert hat, dann überhaupt aussprechen. Wenn man dann über Therapien spricht und man nicht weiß, wie erfolgreich die sind, ist man auch natürlich sehr vorsichtig. Ist ja immer ganz schwierig, das alles zu prognostizieren. Und ich sag mal so, ich habe über verschiedene Ecken immer wieder von anderen Patienten gehört und sozusagen die gesagt haben, dass es Ärzte gibt, die quasi Dinge wirklich sozusagen auf eine Art und Weise kommunizieren, die wirklich sozusagen zu drastisch ist und zu hart ist und sozusagen so wie dieser Arzt in Adams Äpfel überzeichnet ist, sozusagen benennen, ja, hat natürlich, sage ich mal, ist das natürlich überhaupt nicht in Ordnung, wie das da abläuft, aber das muss man, er sagt eben ganz am Anfang den klaren Satz von wegen, ich habe gelernt, die Dinge beim Namen zu nennen, ja, hat nichts mehr mit Empathie zu tun, aber er sorgt zumindest immer dafür, dass sozusagen keine falschen Hoffnungen mehr entstehen, denn das ist immer die Kehrseite, wenn man heute sozusagen immer wieder so Formulierungen verwendet, dann kann das manchmal in Patienten Hoffnungen auslösen und Sachen, die die sozusagen missverstehen. Deswegen gibt's wirklich die Kehrseite, dass Menschen klar sagen, oder jetzt mal Ärzte, sage ich mal, mir vorstellen können, dass es manche Ärzte gibt, die dann einfach klarer sagen, so ist es, zack, bumm, aus, damit die wissen, woran sie sind. Und dann sich vielleicht auch wirklich im Ton vergreifen. Deswegen, da ist ein realer Kern drin, ja.
Wobei aber man ja ganz klar sagen muss, also
komplett überzeichnet.
Er überschreitet ja schon mehr als einmal seine Kompetenzen. Also wenn er von der Familienhistorie von Ivan zum Beispiel erzählt, was mit seiner Frau passiert ist und so.
Darüber reden wir jetzt nicht.
Ja. Bei dem war ich einmal so zwiegespalten. Finde ich das jetzt witzig, dass der so ein Arsch ist, oder ist es einfach drüber?
Aber Max, du also nochmal.
Natürlich ist er komplett drüber.
Du nochmal als Arzt. Ja. Dieses, also wie hieß denn jetzt nochmal diese Krankheit, die er da hatte? Also nicht der Gehirntumor, sondern dieses Syndrom, dieses
Ja, meine ich mal nachgelesen, also ist lang her, habe ich jetzt nicht für den Podcast, aber ich habe es vor Jahren mal nachgelesen, ist glaube ich Quatsch.
Ne, dieser, wo er da erzählt hier, dieser Fußballer, der keinen Fuß mehr hatte und dann...
Ja, das war der Typ, der Fußball gespielt hat in der 10. indischen Liga. Ich glaube, das ist Quatsch.
Ne, ich bin mir nämlich, also ich hatte nämlich auch noch
wollt
ein bisschen...
Wollt ihr was sagen? Die Filme lügen uns an.
Was?
Bitte?
Ich bin gerade fassungslos, dass uns Filme anlügen. Das ist so eine neue Erkenntnis, die mich total...
Nein. Gott,
warte kurz, bevor du weitermachst. Theresia, gibt es nie der kalten Kirchen wirklich?
Ich glaube, es ist eine Erfindung. Ich glaube, der Ort heißt anders.
Mach weiter.
Was ich...
Den Ort gibt es echt, aber der heißt halt anders.
Was ich total interessant finde halt an dem Film, ist eigentlich... Okay, das ist jetzt ein bisschen zu... egal, ich hau's jetzt einfach mal raus. Ich habe letztens ein wunderschönes Reel gesehen über Atheismus, wo irgendein Schauspieler, ich weiß nicht mehr wer, aber darüber spricht, warum er Atheist ist und sagt, dass das Leid, was sozusagen aktuell auf der Welt oder für manche Menschen gilt und dann von der Kirche sozusagen gesagt wird, dass diese Menschen kommen auf die Welt, leiden an irgendeiner unheilbaren Krankheit, haben nicht zu Jesus gefunden und dann in der Hölle, dass dieses Bild von einem Gott ein absolut schreckliches Bild von Gott ist und dass er sozusagen Atheist ist, weil er sagt, das ist überhaupt nicht vereinbar mit einem Glauben an einen gütigen Gott. Und ich finde es total spannend, wenn man das im Hinterkopf hat, sich den Film anzuschauen, dann das Buch Hiob, sozusagen, was ja die ganze Zeit kommt, dass sozusagen Gott Hiob geprüft hat, dass das echt Grausamkeiten sind, die sozusagen ja von Gottes Seite sozusagen hier dargestellt werden, also nach Adams Theorie. Und ich mich immer sozusagen frage, wie gütig ist eigentlich der Gott so dargestellt, wenn man mal die ganzen Sachen sozusagen zusammennimmt, die er auch gemacht hat. Ich meine, sowas wie Hiob auf die Probe stellen, so wie ja genauso Ivan auf die Probe gestellt wird. Deswegen ist ja klar, Ivan eher nicht der Jesus, sondern eher der Hiob in der Geschichte. Finde ich, ist ein total interessanter Gedankenansatz, beziehungsweise etwas, worüber man dann auch am Ende nachdenken kann, obwohl es eigentlich nur eine schwarze Komödie ist. Was ist das für ein Gott, der solche Grausamkeiten den Menschen zufügt?
Ja, genau.
Ich glaube, das ist immer wieder die Frage, die taucht im, die kommt leider immer wieder vor. Eben, also nicht jetzt nur in dem Film, sondern eben auch jetzt, also so, wenn du dir jetzt so die Fragen stellst, so quasi, wie kann das alles auf der Welt so passieren? Oder jetzt mal unabhängig vom Krieg, den ja Menschen anzetteln. Es gibt ja wirklich irgendwie die Krankheiten oder was jetzt Kühn und ich vorher erzählt haben. Wieso passiert sowas?
Ja, ja, aber das ist ja, da hat die Kirche ja eine sehr, sehr einfache Antwort drauf und die ist einfach beschissen. Weil wenn etwas Schönes passiert, ist es ein Wunder. Wenn etwas Schlimmes passiert, dann sind Gottes Wege unergründlich. Und
ich dachte immer, das wir war auch,
das war auch der Grund, das war auch der Grund, der damals meiner Familie genannt worden ist, wo ich mir gedacht habe, ja, danke fürs Gespräch.
Ja, also ganz, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ich glaube, wir haben schon mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen. Ich glaube, war es Dogma? Wo wir dann auch über Glauben gesprochen haben.
Ja, Jacko.
Und ich sehe das ähnlich. Also ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, eben genau aus solchen Gründen, weil mir das eben, also es kann mir auch keiner erzählen. Also jeder, der wirklich gläubig ist, kann mir gerne eine Nachricht schreiben, wie man denn daran glauben kann, dass eben das ganze Leid, was existiert, wenn es jemanden gibt, der das steuert. Ich konnte das eben in diesem Film jetzt irgendwie, weil ich es als Komödie abgespeichert habe oder weil ich es dann eben auch sehr, sehr amüsant fand, konnte ich darüber hinwegsehen, weil er hält ja auch weiterhin daran fest. Und zum Schluss ist es ja sogar noch so, dass er durch göttliche, also fast schon durch göttliche Fügung, ich meine, dem Ivan wird den Kopf geschossen, dann ist dann plötzlich der Tumor weg und automatisch
Tumor weggeschossen.
Automatisch sieht dann Adam eben dieses Wunder, ne? Nur um dann zu sagen, ja gut, ich folge Ivan und ich gehe jetzt auch den Weg, den Gott geht. Ich kann das satirisch für mich als Satire sehen und dementsprechend kann ich das so bewerten. Aber ich finde diese Aussage äußerst schwierig, wenn sie ernst gemeint ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, ich selber habe es für mich gedeutet, dass es nicht ernst gemeint ist, dass es wirklich auf einen satirischen Blick auf Glauben wirft. Aber ich hätte, glaube ich, ein Problem mit dem Film, wenn er mir ganz klar sagt, nee, also wir meinen das hier schon ernst und Glaube ist was ganz, ganz Großartiges und du siehst es ja durch diesen Film. Wenn ihr jetzt versteht, was ich meine.
Ja, nee, also so würde ich den Film jetzt nicht wahrnehmen. Ich glaube nicht, dass der von der Kirche bezahlt wurde.
Nee, ich würde es eher das Erste nehmen. Ja. Vor allen Dingen, was ich irgendwie witzig, also witzig jetzt nicht, aber was mir halt aufgefallen ist, es war halt, es gab ja dann auch wieder dieses Gewitter und der Blitz, der dann noch in den Baum einschlägt. Und ich weiß es nicht, also ich kann mich jetzt nicht mehr an alles aus der Bibel erinnern, aber ich glaube, es gibt da auch so ein, zwei Stellen, wo irgendjemand so die große Erleuchtung kam, weil es irgendwie ein Gewitter war. Ich glaube, das war zumindest auch bei Luther so, der hat irgendwie ein Gewitter erlebt und deswegen kam er auf die Idee, er muss irgendwas tun. Also so ein Gewitter hat auch oft irgendwie so ein Symbolkraft. In welcher Form auch immer.
Also der Film arbeitet halt extrem viel mit Symbol. Allein, dass es ein Apfelkuchen ist und kein Erdbeerkuchen, ist ja schon biblisch. Ne? Der Apfel hat ja auch eine besondere Bedeutung in der Bibel. Mir war dieses ganze Biblische immer ein bisschen egal, weil ich halt eben davon keine Ahnung habe und auch nicht besonders religiös bin. Also ich glaube, ich bin, was Glauben angeht, mit einer der feinsten Personen auf der Welt. Ich bin Agnostiker. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es nach dem Tod weitergeht. Aber an diese christliche Sache, nee, lass mal, wenn ich nicht mit warm. Aber was ich halt jedes Mal, wenn ich Adams Apple gucke, so toll finde, ist, der fängt halt wirklich an wie so eine schwarze Komödie, hat dann sehr absurde, groteske Züge. Aber am Ende, wenn so der Abspann läuft, merke ich halt immer, das, was ich gesehen habe, ging mir dann schon irgendwie nahe. Also, wenn ich die verlasse, ich bin unglaublich froh, dass Sarah und Gunnar mit ihrem gemeinsamen Kind dann nach Indonesien fahren, weil es da die besten Tennisplätze gibt und du siehst halt, das Kind ist behindert oder hat Down-Syndrom, glaube ich, war es. Das war ja die große Angst von Sarah, aber sie hat es jetzt akzeptiert. Khalid ist vermutlich auf dem Weg nach Hause, weil er endlich genug Geld verdient hat, um nach Hause zu gehen. Und ja, Ivan hat ein Auge weniger, aber dafür keinen Tumor im Kopf. Also es ist irgendwie ganz amüsant, dass der Film letztlich halt auch durch ein Wunder endet. Und wenn man es genau betrachtet, sind es ja ganz viele kleine Wunder. Also das erste Wunder ist, dass Adam zu Ivan kommt. Das zweite Wunder ist, dass Adam Ivan nicht totgehauen hat, zum Beispiel. Ne? Es geht immer weiter und immer weiter. Und das ist die eine Szene bei Adams Äpfel, die finde ich ist so grandios, weil ich will ehrlich sein, wenn ich das geschrieben hätte, ich hätte gesagt, nehmt das raus, das geht zu weit. Aber wir wissen halt, im Laufe des Films erfahren wir, dass Ivan einen Sohn hat, Christopher.
Und er erzählt ihr mal von ihm. Und dann lernen wir Christopher kennen. Und dann wird halt wirklich dieses Kind reingeschoben, weil es ist ein Kind, der, ich möchte jetzt aufpassen, was ich sage, aus Political Correctness, aber es ist ein, ich würde sagen, ein mehrfach gehandicaptes Kind, geistig wie körperlich. Und der wird halt so reingeschoben. Und Ivan sagt so, ja, yeah, der ist erschöpft, der hat den ganzen Tag Fußball gespielt, der ist einfach nur K.O. Und du weißt halt, nee, das ist nicht der Fall. Und das war der Moment, wo mir Ivan wirklich leid tat, weil der so in seiner eigenen Welt ist und der immer weiter bewusst gemacht worden ist, was der alles erfahren hat an Zurückweisungen, an Elend, also in der Familie wie beruflich. Aber diese Szene ist so gut, weil sie ist unglaublich komisch, mit eines der witzigsten Szenen, die ich kenne. Aber sie lässt also mich zumindest auch drüber nachdenken, was ich davor gesehen habe. Und danach habe ich die Figur des Ivan in einem ganz neuen Blickfeld. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Bevor mir jetzt Kühne und Theresia da Gegenworte zu setzen, gehe ich zu Schuki und sage, Schuki, gib mir bitte recht.
Wieso soll ich Gegenworte dagegen machen? Ich finde den Film wirklich grandios. Na, also, und wollte sogar, nee, Schuck, jetzt bist du mal still.
Nee, ja, bin
ich. Weil das, was du ansprichst, ist, glaube ich, das, was eben, was mir an dem Film so gut gefallen hat. Wir haben es hier mit einer Komödie zu tun, die sich A, Dinge traut, die einfach die wenigsten Filme sich überhaupt trauen würden. Das finde ich eigentlich immer erstmal eine gute Sache. Und was das Besondere dabei ist, du neigst bei diesem Film, könnte es eine Nuance mehr oder eine Nuance weniger, würde einfach dazu führen, dass es einfach dann richtig billiger Scheißhumor ist. Weil, wie gesagt, diese Szene mit dem behinderten Jungen zum Beispiel, die ist ja dazu, die ist ja wirklich, die könnte ich in einem Scary Movie sehen, wo dann noch irgendwie was passiert oder sowas. Aber er geht nicht pietätlos damit um. Wir haben ja also Dinge, die thematisiert werden, oder die auch, über die sich lustig gemacht wird, aber genau on point, dass es eben niemals ins Alberne abrutscht oder eben zu krass wirkt. Und da ist zum Beispiel auch ein Gag drin, wo der Gunnar, glaube ich, diese Sarah vergewaltigt. Aber selbst da, die ist so on point, dass man sagen, also du sitzt da wirklich und denkst, nee, haben sie, boah, echt jetzt? Das haben sie mit reingebracht?
Das Krasse ist ja auch wirklich, dass dann kurz danach, am nächsten Tag vorher, sie zu ihm hingeht und sagt so, sag mal, zwischen uns beiden, ist da was gelaufen?
Ja, ja, genau.
Also ja. Die fand ich aber trotzdem ziemlich heftig.
Ja.
Also da habe ich mir schon gedacht, boah.
Aber,
also.
Aber sie war sowas von vonnöten, um zu zeigen, dass Adam jetzt interveniert. Adam, dem alles scheißegal ist, muss aber genau da, wo er weiß, jetzt könnte es echt was Schlimmes passieren, genau da muss er sich einsetzen. Genau da macht er das. Deswegen ist die, finde ich, total logisch, dass man, also.
Ja, logisch jetzt nicht, aber es trägt halt dazu bei, dass du halt diesen Wandel jetzt irgendwie von Adam dort siehst. Das war halt jetzt für mich, also. Ja, Adam kommt als Neonazi hier und hat da immer noch am Anfang dieses Gedankengut, er hängt ja auch so sein Hitlerbild da auf. Und er ist aber halt dann derjenige, der halt das Ganze halt irgendwie entlarvt, diese Welt, in der sie leben. Also sei es jetzt so, dass Khalid da jetzt irgendwie halt mit der Waffe da dann die Raben erschießt oder dass Gunnar seinen Hustensaft trinkt als Nicht-Alkoholiker. Und also der hält denen halt so diesen Spiegel vor und sagt, nö, also ihr lebt halt irgendwie in einer Traumwelt.
Naja, also ich habe die Figur des Adams ja schon so verstanden, dass er ja auch, also er will ja die Leute auch brechen.
Ja, klar, und, ja, das war mir schon klar. Also am Anfang wollte er das ja mit Absicht machen. Er hat das ja dann auch mitgekriegt, dass da wie Ivan tickt und dass ihn das halt kaputt machen würde, wenn man ihm halt die Wahrheit sagt. Und das wollte er ja auch. Er wollte
genau.
Halt ihm in seinem Glauben, ihm in dieser Welt halt eben mit Absicht erschüttern.
Also meine Lieblingsszenen in dem Film waren ja immer, wenn Adam was Extremes machen möchte und aber alle das irgendwie dann so akzeptieren und so sagen so, ja, und das so übergehen. Also er kommt doch irgendwann mit der Waffe und zielt mit der Waffe auf Ivan.
Ja,
und dann,
so großartig.
Dann sagt er der Khalid, nee, du musst hier auf uns zielen, ziel auf die Raben und schießt dann selber auf diese Raben und du siehst in diesem Adam auf einmal so, what the fuck? Also verstehen die alle gerade gar nicht, was ich hier tue? Und solche Szenen gibt's irgendwie zwei oder drei Mal und das waren für mich die witzigsten Sachen. Ich habe mich gekugelt vor Lachen.
Aber darf ich kurz einhaken?
Die Szene, ja.
Warte, was mir gerade ganz wichtig ist, ihr sagt immer ihr. Ich finde, dass alle Personen eigentlich in der Realität verhaftet sind und das Szenario spielen für Ivan, der es nicht ist. Und Ivan kollidiert da mit allen anderen und dadurch kommt der Humor. Der Khalid hat keine Angst vor jemandem mit einer Waffe, weil er selber immer eine dabei hat. Der Gunnar weiß, er ist nicht gemeint. Ja, der ist nicht der, der jetzt Angst hat, weil er weiß, es wird gerade Ivan mit der Pistole bedroht. Also worauf ich hinaus will, ist, es kollidiert eigentlich immer nur Ivan mit allen anderen. Gunnar säuft, weiß, dass er ein Säufer ist. Khalid überfällt seine Tankstellen, das macht er weiterhin, das ist sein Ding, so. Aber der sozusagen wirklich eigentlich mit allen nur kollidiert, ist eigentlich nur Ivan.
Nee.
Und das macht, doch, sag, gib mir ein Beispiel.
Gunnar, der immer noch davon ausgeht, dass er geht ja, wohin fliegt er nochmal? Nach Thailand? Weil dort die besten Tennisplätze da sind.
Tunesien.
Indonesien.
Und er glaubt ja auch noch, dass er eben noch dieser Tennisprofi ist, der ist. Ich glaube nicht mal, dass er überhaupt mal Tennisprofi war. Mal unabhängig davon, wenn ich mir seine körperliche...
Also bei seiner Topfigur, glaube ich, der war mindestens dreimal Wimbledon-Sieger. Ne?
Ich will nur sagen, auch er lebt in dieser Welt drin. Und auch ein Khalid findet das, was er tut, ja nicht falsch. Wenn er in der Realität wäre, wüsste er ja, dass er eigentlich... Also Adam selber weiß, dass er ein böser Mensch ist. Das sagt er über sich und sagt... Ich bin kein guter Mensch und das wirst du auch noch herausfinden. Der Khalid allerdings, der weiß gar nicht, also er glaubt ja, dass er das Richtige tut. Für sich selber.
Ja, klar.
Und akzeptiert.
Aber das Unterschied ist einfach, dass Adam stolz darauf ist, ein böser Mensch zu sein.
Wenn Khalid sein Land genommen wurde von einer Firma und er sagt, diese Firma betreibt die Tankstellen, er überfällt die Tankstellen, wo ist da das Problem? das macht doch komplett Sinn. Für ihn. Ein Rachefeldzug gegen ein Unternehmen. Er überfällt die Tankstellen. Tut mir leid, das macht Sinn.
Nee, ich sage auch nicht, dass es keinen Sinn macht. Aber ich glaube schon, dass die...
Nein, darauf wollte ich hinaus. Ich finde, dass alles so, und auch, dass der Säufer sozusagen, also der, ja, Gunnar heißt er, dass Gunnar sozusagen noch denkt, dass er sozusagen Tennisprofi wäre oder dass er wieder Tennis spielen will. Okay, geschenkt. Meinetwegen, ja. Aber... Ich finde, dass der wirklich komplett ad absurdum dreht, ist nur Ivan.
Ja.
Das ist der da steht mit der Pistole, die auf ihn gezeigt wird und der dann sozusagen hingeht und sagt, ja, hier, siehst du, der Teufel prüft uns. Also das ist so, der ist so der das alles so bizarr und absurd macht. Für mich.
Ja, was mich zum Schluss an überrascht war, dann, dass es ist wirklich da irgendwie die Sarah und der Gunnar dann eine Beziehung. Ich habe mir gedacht, gute Frau, hast du das? Also ja, sie war ausgenockt, sie wusste es nicht. Und ich so, ist das dein Ernst?
Ja, also den Bereich mit sowohl mit der Vergewaltigung als auch dann später, dass sie dann zusammen sind, fand ich jetzt auch etwas schwierig. Aber hat mir in der Gesamtheit des Filmes jetzt wenig Abbruch getan, weil ich bin bei Schuck und bei Stu, das, was ich da humortechnisch sehe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe den mit meiner Lebensgefährtin geguckt, die sagte auch direkt, ey, was hat der noch gemacht? Ach so, ja, dänische Delikatessen, den gucken wir jetzt auch noch mal irgendwann. Weil sie auch den wirklich sehr, sehr unterhaltsam fand. Also ich verstehe aber auch eben Theresia, die ganz klar, also dieser Humor, der muss dich treffen. Und ich glaube, der Film ist nicht zugänglich, also er ist nicht wirklich zugänglich. Wenn du mich fragen würdest oder wenn mich jemand fragt, ey, ich habe mal wieder Bock auf eine gute Komödie, was soll ich gucken? Würde ich den Teufel tun und Adams Äpfel empfehlen, zumindest jetzt so im Sinne von, ja, das ist eine Feel-Good-Komödie, kannst du dir angucken, mach. Ne?
Also, das ist interessant, weil ich würde ihn als Feel-Good-Komödie bezeichnen. Nein. Also, ich habe danach immer ein gutes Gefühl.
Könnte ich jetzt nicht, also ich glaube, zumindest weiß ich es, wenn ich jetzt das in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis empfehlen würde, die würden alle sagen, bist du bekloppt.
Ja.
Also,
ja,
dass wir uns diesen Film als Komödie, also ich glaube, es kommt wirklich vielleicht auch die Person davor. Also, es war halt jetzt nicht ganz mein Humor. Also, ich habe auch manche Sachen gut gefunden und lustig gefunden, aber so im Großen und Ganzen war der Film für mich echt schwierig.
Ja, aber wie gesagt, ich kann das wirklich nachvollziehen, weil der Film, der lebt davon, dass du den Humor, den du da eben geboten bekommst, dass du den akzeptierst und tolerierst. Wenn der dich aber nicht kriegt, dann ist es schon so, dass du eben Dinge dort geboten bekommst, was reichlich schwierig ist, wie gesagt. Und ich verstehe es auf jeden Fall. Also versteht mich nicht falsch, wenn mir einer sagt, ey, ich stehe auf schwarze Komödien, ich habe mir schon Very Bad Things angeguckt, hast du irgendwie sowas in der Richtung oder so, dann kannst du natürlich Adams Äpfel empfehlen. Das ist gut. Ich persönlich finde den Film ziemlich geil.
Ja, er ist nicht Mainstream.
Ja, ganz genau.
Auf jeden Fall. Er ist nicht
Mainstream. Was mich bei Adams Äpfel halt so, was ich so wunderbar finde, ist, dass der, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, habe ich so eine neue Sicht drauf. Und ich finde halt, dass der trotz seiner sehr rabiaten Art, was den Humor angeht, ist der sehr menschlich. Das finde ich halt das Famose an dem Film. Da sind halt, also das haben wir gar nicht zur Sprache gemacht, der ist ja stellenweise auch sehr brutal. Also wenn da jemand erschossen wird, dann spritzt das Blut aber auch. Und wenn da jemand geboxt wird, dann aber holla die Waldfee. Aber der hat immer so eine Menschlichkeit dabei. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Film ist, der sich positioniert als ich ecke jetzt an. Das ist für mich immer ein Film gewesen, der so sehr offen gewirkt hat, trotz seines schwarzen Humors. Das ist ein Film, der so, ich nehme irgendwie alles auf. Also bei mir sind alle willkommen. So wirkte der auf mich immer. Und bevor ich jetzt das Fennec den anderen überlasse, wisst ihr, was meine Lieblingsszene ist? Also in Sachen Humor. Meine absolute Lieblingsszene ist die, wenn die Neonazis ankommen, halten kurz inne, der eine pickt dem anderen so auf die Schulter, der andere guckt und dann so, da war ein Haar. Weil die halt eben als Neonazis keine Haare haben. Egal.
Ich glaube auch nicht, dass der Film anecken will. Ich glaube, er wird bei vielen anecken. Ich glaube, er, was Schuck sagte, er ist weit davon weg, mainstreamig zu sein. Ich glaube aber nicht, dass sich der Regisseur gedacht hat, ich mache jetzt hier einen Film, wo ich mit meinem Humor ganz klar anecke. Sondern ich glaube, er nimmt diese Grundprämisse, eben, dass es dort einen jemanden, oder das ist, die gibt es ja auch im normalen Leben. Und ich weiß es zum Beispiel auch selber von einem befreundeten Pärchen bei mir aus dem Bekanntenkreis, die eben auch kein gesundes Kind haben, die sich aber auch eben immer einreden, ja, das wird schon und vielleicht kriegt man das dann doch noch irgendwie hin, dass er auf eine richtige Schule geht. Und ich glaube schon, dass das eben ein Faktor ist oder etwas ist, was Menschen tun, wenn eben etwas in ihrem Leben nicht ganz so geil läuft, dass man versucht, sich das irgendwie schön zu reden. Und das ist diese Grundprämisse, die nutzt der Regisseur natürlich voll und ganz aus. Ne? Also so, aber ich glaube nicht, dass er damit anecken will, sondern ich glaube, er möchte da vielleicht auch so ein bisschen so dieses, den Spiegel so ein bisschen vorhalten und sagen, dieses Ganze auch so ein bisschen so ab absurdum führen, um zu sagen, ey, pass auf, du musst, also zum Beispiel Ivan muss irgendwann einfach akzeptieren, dass sein Sohn, der hat ja, glaube ich, eine Spasme oder sowas gehabt. Ich weiß es nicht mehr, der war ja auf jeden Fall dann irgendwie. Und das muss er ja irgendwann akzeptieren.
Aber Kalid sagt so, ja, also ich weiß nur, dass Kalid auch mal sagt, dann durst du Spasti. So alles klingt. Ja. Ich werde gecancelt werden.
Also, ich will auch nicht sagen, dass er anecken will. Ich würde aber sagen, er mutet uns etwas zu. Da bin ich ganz bei euch. Ich finde es auch mit dem Kinoerlebnis, die alte Frau neben mir, die quasi, schaue ich da, wenn dieser erste Gewaltexzess kommt. Aber das erzeugt die Fallhöhe, die für den Witz funktioniert. Also erstmal Adam, der gewaltbereite Neonazi, ist gewaltbereit und das zeigt uns der Film. Und das ist, wenn man sich überlegt, wie gewaltbereit das ist, dann ist das authentisch und nicht umso weniger brutal. Und das wird uns zugemutet und gezeigt. Und genau das führte dann ad absurdum, indem eben Ivan wieder aufsteht und sagt, ich muss mal ins Krankenhaus gehen, kümmert euch um da blump. Das ist die Fallhöhe, weswegen der Witz so unglaublich gut funktioniert. Und diese Sachen, also dass Adam ja immer mit Gewalt reagiert und er ist ja der Gewalttätige oder der Hauptgewalttätige, was physische Gewalt angeht, ist ja etwas, was sozusagen ja sein Wesen ist. Deswegen will er ja auch Adam brechen, will er ja auch Ivan brechen etc. Das ist, finde ich, für mich immer noch die rustikale oder diese rohe Welt, in der quasi Ivan sich alles schönredet, die dadurch sozusagen aufgebaut werden muss drumherum. Und deswegen finde ich, ist das ganz entscheidend. Und da mutet uns der Film was zu und das kann man nicht jedem zumuten. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man das jedem empfehlen kann. Würde ich selber auch nicht machen. Aber tatsächlich habe ich eben wirklich einen Freundeskreis, dem ich den allen das sozusagen auch wirklich empfohlen habe. Und da kamen auch welche, ein, zwei auf mich zu und gesagt, das ist keine Komödie. So, dieses Feedback habe ich auch bekommen.
Warum lache ich
aber, dann? Ja, aber ein Teil kam wirklich sozusagen mit, ja, ist echt schon sau witzig und halt, ja, und können das eben ja, genau
was du sagst, feiern. Was du sagst, ist, das trifft's eigentlich on point. Er muss so sein, um eine Fallhöhe zu schaffen. Und ich glaube deswegen, also bei mir hat es wie gesagt in den meisten Fällen funktioniert mit diesem Humor, aber du musst es eben genauso aufbauen. Wie gesagt, ich könnte mir eben vorstellen, wenn das ein Regisseur macht oder mit Schauspielern, die eben nicht ganz so gut sind, die das nicht ganz so gut rüberbringen, diese Nuancen. Ich glaube, das, was dort gezeigt wird oder der Humor, der dort gemacht wird, der könnte auch sehr, sehr schnell sehr, sehr schlecht sein.
Ja.
So, ein schlechter Regisseur, der das macht mit schlechten Schauspielern und du machst genau den gleichen Film, wirklich genau das gleiche, dann könnte schon sein, dass es dann nicht mehr funktioniert, weil man das einfach nicht so gut rüberbringen kann. Und ich glaube, das ist eben ein Zusammenspiel aus allem. Aber es muss eben deine Art von Humor sein.
Hm? Aber du hast halt Mads Mikkelsen und Ulrich Thomsen, das ist die Creme de la Creme des dänischen Kinos.
Ja, genau.
Das sind die beiden Exportschlager schlechthin, die da die Hauptrollen machen. Das ist bombastisch. Darf ich kurz zwei Kritikpunkte sagen, noch von meiner Seite?
Nö, an das diesem Podcast heute. Vielen Dank, dass du da bist.
Aber ich würde es gerne hören.
Also, ich will kurz das Logikfass aufmachen. Das, was mich wirklich, nein, was mich wirklich stört, weil ich ja, wie gesagt, sage, wir haben hier eigentlich eine realistische Situation und dann kommt natürlich die Wunder, die passieren, okay, aber was ich immer noch nicht packe, ist, wie Khalid einfach dem Obernazi zweimal in den Oberkörper schießt und er läuft einfach weiter. Der schießt den so in den Oberkörper, dass auf der anderen Seite das Blut rausplatzt, ja, und er läuft einfach weiter und kommt dann mit einem verbundenen Arm wieder. Das packe ich nie. Die Szene packe ich immer noch nicht, dass der das einfach überlebt. Hallo? Und am nächsten Tag wieder kommt
mit einem Arm in der Schlinge. Ich habe Pistole.
Ja, natürlich. Das ist super witzig. Aber lass ihn halt einfach in den Arm schießen und ins Bein und gut ist. Aber er schießt ihn beides Mal in den Oberkörper. Sag mal, hackt's. Das ist einfach ein Fehler.
Ich habe mir angedacht, wie der noch gerade aus laufen kann, ja, und noch irgendwas also das, sagen kann. Ich habe echt gedacht, hä?
Das hätte nicht sein müssen. Das ist ein absoluter Schönheitsfehler. Und die zweite Sache ist der Soundtrack. Der Soundtrack ist mir zu überbordend. Der ballert mich immer um, der ist immer viel zu, der ist das Schippchen. Kühne hat gemeint, der Film ist on point. Und für mich ist der on point, aber der Soundtrack ist ein bisschen zu drüber. Immer dieses unglaublich pathetische Chorale, also nicht Choral, aber wisst schon, unglaublich pathetisch und so kirchlich feierliche Musik. Boah, das ist einfach ein bisschen zu drüber. Das hätte eine Schippe weniger, hätte gereicht. Das sind meine beiden
Punkte.
Ein bisschen mehr Take
also.
That.
Bei der Musik habe ich nie so wahrgenommen. Ich habe die immer als passend wahrgenommen, nicht als super, aber als passend. Und How Deep Is Your Love ist einfach super Titel dafür. Und ja, bei dem Nazi ist es halt ein Nazi. Schieß halt so oft drauf, wie du willst. Das ist mir auch scheißegal. Ernsthaft.
Wieso sagt ihr eigentlich immer Take That? Ist nicht How Deep Is Your Love von den Bee Gees?
Ja, aber die Fassung, die du hörst im Film, ist von Take That.
Ah, echt?
Beeindruckt, was ihr wisst. Ich hätte beides nicht gewusst.
Tja, ja, ich bin ja. Take That came aus.
Ich finde es sogar noch, was ich noch irgendwie witzig fand, im Filmsaft schafft es sogar so eine Art Running Gags irgendwie aufzubauen. Also du hast ja dann immer da in der Früh, wenn es an Adam immer fast aus dem Bett haut und immer da halt dann irgendwie das Bild oder die Bibel vom Tisch fällt. Das ist ja, war dann für mich so, ja, wirklich so eine Art Running Gag, weil es halt immer wieder vorkam.
Ja. Mhm. Es ist halt jedes Mal, dass die quasi damit erzählt wird, in welcher Passage sie gerade in der Bibel sind. Also der Film ist nicht besonders elegant, dir seine Symbolik zu erklären. Das muss man ganz klar sagen. Also der ist jetzt...
Das auch. Ja.
Ja.
Stimmt, das auch.
Und ich konnte sagen, weil halt viele jetzt ihre Lieblingsszene erzählt haben und ich habe auch eine Lieblingsszene, aber das ist halt... hat jetzt vom Rest des Films eigentlich wenig damit zu tun. Meine Lieblingsszene war dann wirklich, wo er dann noch versucht hat, dass dem Letzten einem Apfel, der ihm geblieben ist, also das Bild eigentlich, wo er vor diesem Backofen sitzt, den er vorher geklaut hat.
Wunderschön.
Und so alleine dann in der Küche sitzt und vor dem Backofen sitzt und wartet, dass dieser Kuchen fertig ist.
Wunderschön. Und das Allerbeste ist, wie unfähig er ist. Man sieht, was er alles in der Küche gemacht hat.
Genau.
Und dann sieht man am Ende, als sie den Kuchen nehmen, es sind noch die Kerne drin. Es sind die gespaltenen Kerne vom Apfel noch in dem Apfelkuchen. Das ist eine Katastrophe. Aber das ist so ein geiles Detail. Dieser Mann kann nicht backen. Er hat die Kerne noch drin gelassen, weißt du?
Aber er hat es versucht. Er hat es geschafft.
Das war auch ganz schön wenig Kuchen dafür, wie der die Küche eingesaut hat. Ey.
Ja, eben, genau. Aber die
in der DVD gibt es ein Rezept für dänischen Apfelkuchen, der mit Toastbrot gemacht wird. Also, ja. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es scheint zu gehen. Naja.
noch kurz, Lieblingsszene ist, hätte ich so nicht benennen können, aber jetzt beim letzten Mal schauen, am meisten Spaß gemacht hat mir die Szene, als er mitten in der Predigt ist und der, wie heißt der, Ole Nordkap steht auf.
Paul.
Ich weiß nicht, Paul.
Geh scheißen.
Genau. Dieses, er steht auf und er verliert nach und nach die Fassung. Im ersten Moment sagt er noch, ja, ist das Wort Gottes, ist etwa nicht so wichtig, dass du jetzt gehen musst. Ja, er muss aufs Klo gehen. Ah ja, okay, ja dann kannst du es nicht aushalten. Und dann, dass er sich in diese Kleinigkeit verfängt, ist so typisch. Und dann wieder die Hand zur Seite und dann, okay, dann geh scheißen, aber benutzt die andere Toilette, weil die ist abgesperrt während der Predigt.
Ja, aber das ist ja genau so das Gleiche wie damals mit den Keksen. Warum hat sie 4 Kekse und ich habe 3 Kekse oder umgekehrt? Und warum sind die Kekse weiß und die sind schwarz? Und ich so, hä? Das ist dein Problem?
Aber die Szene fand ich so witzig, wenn sie dann erzählt, ja, ich weiß nicht, mein Kind könnte behindert sein. Sowas Schlimmes zu erfahren. Und er, nee, Adam, das musst du jetzt nochmal überdenken hier mit den Keksen. Das ist jetzt aber wirklich, erzähl weiter. Genau. Erzähl weiter, Sarah. Mhm. Ja, Behinderung.
Diese Kekse.
Vor allem sein Satz machte noch Sinn, weil er beginnt das Gespräch, ich habe da genau drauf geachtet, er beginnt das Gespräch und jetzt denkst du, du solltest es wegmachen lassen. Also mit diesem Satz beginnt er wieder das Gespräch. Das heißt, er ist wieder voll im Thema drin. Es ist nicht der Tiger. Ja, solche Tiger können ganz schön hoch springen. Das ist es nicht. Nein, er ist noch im Thema drin. Und am Ende isst er noch den Keks von ihr. Das ist das Beste an der Szene. Am Ende greift er noch rüber und nimmt noch ihren Keks und schaut dabei Adam an. Das ist so geil.
Ja, aber du merkst dabei eben hier, dass insbesondere Mads Mikkelsen und Ulrich Thomsen, das sind einfach auch gute Schauspieler. Ne? Also du musst es, die bringen da, die sind da so drin in ihrer Rolle und dieser Teil, also ich habe mich so ein bisschen jetzt nicht von der Humor oder von dem Humor selbst, aber ich habe mich so ein bisschen an Nackte Kanone erinnern müssen, an diesen Deadpan-Humor. Dieses, wie die auf diese ganzen Situationen reagieren, hat so ein bisschen was von diesem Deadpan-Humor, den Leslie Nielsen ja auch sehr, sehr gerne gemacht hat. Und ich hab's genossen, diesen Film jetzt zu sehen, muss ich tatsächlich sagen.
Freut mich sehr. Ich habe auch sehr genossen, mit euch über diesen Film zu reden, aber ich glaube, wir können, glaube ich, zum Endpunkt kommen.
Nicht zum
großartiger Mensch bin, gebe ich dem Schucki jetzt noch 10 Sekunden.
An dieser Stelle kurz das Schaffen von dem Herrn Jensen, heißt er, ne, der Regisseur und Drehbuchautor. Also, dänische Delikatessen. Für jeden, der Adams Äpfel liebt, dänische Delikatessen, meines Erachtens sogar noch ein Ticken besser. Also, ich mag ihn noch mehr. Dänische ist auch genauso speziell, genauso eine Zumutung, aber genauso grandios für mich. Und ich bin aber mit Man and Chicken und Flickering Lights, das sind so, also ich habe die alle Jensen geschaut, weil ich eben nach Adams Äpfel musste ich alles gucken. Die finde ich beide eben wirklich nicht so stark wie dänische Delikatessen und Adams Äpfel. Man and Chicken
finde ich super.
Ja, okay, also das wollte ich nur, ist für mich, hat mich zum Beispiel einfach nicht gepackt, also von wegen diesem Ding on point sein, das haben die beiden nicht geschafft, aber, und das ist das Wunderschöne, in dem dänischen Jahr, als der Rausch rauskam, kam auch noch die Ritter der Wahrscheinlichkeit, oder der, doch, die Wahrscheinlichkeit.
Helden
grandios.
Der Wahrscheinlichkeit. Der war super.
Das ist auch wieder Jensen. Das ist auch wieder Jensen gewesen. Und er hat's noch drauf. Also, wenn der Jensen wieder einen Film rausbringt, freut euch drauf. Der war wieder richtig gut.
Definitiv.
Empfehlungen an da draußen.
Ja, also ich kann auch empfehlen, wenn ihr Adams Äpfel geguckt habt und ihr mögt den, dann guckt euch alles an, was der Jensen gedreht hat als Regisseur, auf jeden Fall. Da bin ich voll bei Schucki. Ansonsten glaube ich, dass wir jetzt hier einen Schlusspunkt gefunden haben, den wir nutzen können. Ich danke euch fürs Zuhören. Wie machen wir es? Wollen wir jetzt schon verraten, was wir als nächstes gucken?
Ja, natürlich.
Oder machen wir es intern?
Nein, okay. Wir machen es sag mal.
Leute, ich mache viele Podcasts, aber wenig davon sind Thekencasts. Ich kann mir nicht alles merken. Ich bin ein sehr viel beschäftigter Podcast-Mann. Also, wer ist dran?
Ich.
Fuck. Okay.
Nein, ich.
Okay, Kühne, was hast du dir für die nächste Ausgabe ausgewählt und warum kommen Schulmädchen daran vor?
Ich möchte nicht auf dieses Schulmädchen-Thema eingehen. das lassen wir. Nee, also ich hatte erst überlegt, ob ich wieder irgendwas auswähle, um Schucki zu ärgern. Mache ich aber nicht. Ich habe.
Finde ich gut. Finde ich gut.
Tatsächlich seit längerem einfach mal Bock, über den Film zu sprechen. Ich weiß, dass Schuck ihn auf seiner Watchlist hat. Ich weiß, dass du ihn ziemlich gut findest. Und er verbindet vieles. Er verbindet die 80er. Er verbindet einen oberkörperfreien Saxophonspieler. Er verbindet...
Ich finde es gerade sehr krass, dass du Theresa komplett außen vor
dich. Theresa weiß ich nicht, ob sie ihn gesehen hat oder nicht, aber da ist ein oberkörperfreier Saxophonspieler mit drin. Und das wird
okay, ja, du hast Theresa im Sack.
Habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung.
meine Auswahl fällt auf den Film The Lost Boys. Ich dachte, jetzt kommt...
Musste ich tatsächlich letztens denken, als ich diesen Film Monster Summer gesehen habe. Da musste ich sehr oft an Lost Boys denken.
An welchem Film? Monsters?
Monster Summer ist ein Film, der kommt von die Kinos.
Ja.
Habe ich auf Blu-ray. Yes.
Ich glaube, das letzte Mal, was ich Lost Boys gesehen habe...
Du musst leider deine Wahl überdenken. Max hat jetzt schon den Film. Das macht so keinen Spaß.
Aber noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen.
Oh, okay, dann nehme ich jetzt zurück.
Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich Lost Boys gesehen habe, war für einen Telehorst.
Ah, gute alte
Oha.
Zeit. Ach stimmt, ihr hattet den ja schon mal, ne? Ja, ist egal, ich will den trotzdem.
Zum Thema Frisuren.
Ja, ist egal. Ach, die 0,0 haben reingehauen, ja, ist egal.
Okay, dann machen wir beim nächsten Mal The Lost Boys von Joel Schumacher mit Kiefer Sutherland. Ich bin sehr gespannt. Guter Pick, Kühne, guter Pick. Ich bedanke mich euch da draußen fürs Zuhören. Ich entschuldige mich nochmal für die vermutlich bei mir nicht besonders super Tonqualität. Ich sage Tschüss, dann sagt der Kühne Tschüss, dann sagt die Theresia Tschüss und weil der Schucki heute voll auf meiner Ebene war, sagt der Schucki zum Schluss auch noch Tschüss. Tschüss. Okay.
Tschüss und backt Kuchen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
How deep is your love?
However,
von einem Glas kann man nicht lustig sein.
And that's why
komm und schenk noch ein Gläschen ein.
Sure, why not?